Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir reden immer viel von Wahrheit, aber ich habe mir mal ein paar Gedanken über Wahrheit gemacht. Der Adnan hat auch schon in diesem Jahr schon mal über Wahrheit gesprochen, ein bisschen einen anderen Aspekt. Aber ich habe ein paar Fragen dazu gestellt. Einmal, was ist Wahrheit? Was bedeutet für mich Wahrheit? Für mich quasi als Gläubigen, Wiedergeborenen, kann man jetzt auch verstehen, für mich allgemein. Was bedeutet Wahrheit für die Welt, die Gott nicht kennt? Was bedeutet Wahrheit für die Gläubigen dieser Welt? Gläubigen mit Anführungsstrichen, quasi alles, was katholisch, evangelisch oder wie auch immer sie alle heißen, oder Religionen dieser Welt? Und was es bedeutet eigentlich Wahrheit aus der Sicht Gottes? Man sieht, es war spät, ich habe einen Schreibfehler, aber das macht nichts. Wahrheit, habe ich mal gegoogelt, laut Professor Google bedeutet das Übereinstimmen einer Aussage oder Behauptung mit der Wirklichkeit. Mit der Wirklichkeit einer Tatsache, Absicht oder einem bestimmten Sinn. Zugrunde liegend ist das Adjektiv wahr. Und das bedeutet eigentlich echt, Richtigkeit, Reinheit, Authentizität einer Sache, Handlung oder einer Person. Und hier könnte ich eigentlich schon aufhören, weil das sind alles Charaktereigenschaften von Gott. Brauche keine Bibelstelle zitieren, fertig. Könnte eigentlich schon aufhören, aber machen wir noch ein kurzes Stück weiter. Weil Authentizität hat zwei Übersetzungen, einmal im Griechischen und im Lateinischen. Im Griechischen heißt es echt, und im Lateinischen kommt verbürgt zuverlässig. Und eine andere Übersetzung sagt, echtes und natürliches Auftreten bzw. Erscheinen, eine integre Präsenz. Wer ist integer von uns? Keiner kann das, außer Gott. Guck mal weiter. Was bedeutet Wahrheit für mich? Sie fängt an, eigentlich bin ich ehrlich oder kann ich ehrlich oder aufrichtig zu mir selber sein, aber dazu brauche ich eigentlich das Wort Gottes. Weil so von mir selber heraus kann ich ein Stückwerk erkennen, ja, gehe aus meinem Bauchgefühl, und das ist auch nicht immer richtig, aber was sagt Gott dazu? Und die Voraussetzung ist eigentlich, dass ich von neuem geboren bin. Und das wissen wir zum Beispiel am Beispiel von Jesus und Nikodemus. Nikodemus kommt in der Nacht zu Jesus und sagt, wie mache ich denn das wiedergeboren? Wie geht denn das? Ich kann ja nicht zurück als alter Mensch in den Bauch meiner Mutter. Und Jesus sagt, wer aus Wasser und Geist geboren ist, der kann das verstehen, der ist in Wahrheit. Ansonsten kannst du das Reich Gottes nicht sehen, steht im Johannes 3, Vers 3. Also das ganze Johannes-Evangelium ist voll von bezüglich was, wenn es um Wahrheit geht, eigentlich Wort Gottes. Wort Gottes ist die Bibel. Aber Johannes hat speziell davon erfahren. Vers 5 wieder. Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und aus Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also du selber aus eigener Kraft, aus eigener Leistung kannst du knicken. Du kannst es uns noch viel Geld geben. Wie du willst, kannst du vergessen, wie man so schön sagt. In der Kraft des Heiligen Geistes, in der Wahrheit, in Gottes Wort, nur so geht's. Und je mehr mir das einfach ich das studiere, umso mehr kann ich das auch erkennen. Und vor allen Dingen ist das dann, kann ich wirklich zu meinem Ja ein Ja sagen und zu meinem Nein ein Nein, und ich kann dahinter stehen. Und das ist so, weil Gott sagt, auch mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Und bin ich auch bereit dazu, wenn ich an meine persönlichen Grenzen komme, zu sagen, ich kann jetzt hier nicht mehr weiter. Wenn ich jetzt irgendjemanden hier sage, pass auf, ich brauche deine Hilfe, oder auch wenn ich zu Gott gehe, sage, ich kann jetzt hier nicht mehr, ich bin mit meinem Latein am Ende. Das ist auch einfach die Wahrheit zu mir selber zu erkennen, dass ich begrenzt bin, aber Gott ist unbegrenzt. Und das ist die Wahrheit, die wahre da drinnen. Wahrheit für die Welt, die Gott nicht kennt. Der Adnan hat es auch schon mal erzählt, das ist einfach beliebig. Das wird einfach irgendwie so hergenommen. Eigentlich gibt es das gar nicht. Die Wahrheit existiert nicht. Weil jeder strickt sich sein eigenes Ding und das, wo er meint, das ist ja, ich habe recht und das ist die einzigste Wahrheit. Warum schwören die in den Gerichten auf der Bibel? Ich sage die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Aber wenn man dann die Verhandlungen anguckt im Gericht, da geht's übel her, ohne wirklich Weisheit, wirklich knallhart, ohne dass da Gott im Spiel ist. Da steht auch im Römer 1, Vers 18 und folgende, zum Beispiel Vers 22, dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Jeder meint, er hat die Weisheit gesagt, mit Löffeln gefressen, heißt das immer so schön. Kann man auch darauf beziehen. Jeder sagt, hey, das, was ich sage, ist richtig, das, was ich sage, nee, jeder macht es. Die Wahrheit, Gottes Wahrheit, haben sie verwandelt in Lüge, haben sie es einfach verdreht, weil sie was weggelassen haben oder gar nicht so akzeptieren. Vers 28, und wie sie es für nichts erachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Also sie haben einfach Gott aus dem Spiel gelassen und haben gesagt, ja, mache ich es alles selber, self-made man. Man selber ist dann bestrebt, Gesetze und Vorschriften einzuhalten, aber du kannst es nicht, weil dir einfach wirklich die Kraft und der Hintergrund aus dem Wort Gottes fehlt. Es geht einfach nicht. Man ist immer bestrebt, man ist am Tun und am Machen und irgendwann ist man einfach fertig und kraftlos, weil es einfach nicht mehr geht. Du bist, ich habe es ja beschrieben, als Versuchsweise, Dinge zu erledigen, die du einfach gar nicht erledigen kannst. Aufrichtigkeit aus eigener Kraft hört irgendwann auf. Und dann ist die Frage, sind sie auf der Suche nach die echte Wahrheit zu finden oder wollen sie sie gar nicht finden? Manche kann man ködern, wenn man ihnen sagt, hey, du kannst nur Wahrheit erkennen, wenn du Gott annimmst. Und manche sagen, bleib mir davon im Hals. Die einen nehmen es an, die anderen streiten es ab. Nächste Frage, was bedeutet Wahrheit für die Gläubigen dieser Welt, Religion in dieser Welt? Ist eigentlich sie nehmen aus dem Wort Gottes, aus dem Zusammenhang heraus, basteln ihre eigenen Gedanken dazu und sagen, das ist die Wahrheit. Das ist so ungefähr, wenn jetzt, das war ein gutes Beispiel, am Freitag am Berg, sagt der Adnan zu mir, du hast du gewusst, ich bin der Prinz von Hannover. Wenn ich ihn jetzt nicht kennen würde, denke ich, wow, Adnan Prinz von Hannover, super. Auto fährt der Porsche, ja, kann schon hinhauen, aber ich weiß, Reinhard, das weißt du gar nicht, Prinz von Hannover. Aber wenn ich es nicht wüsste oder er mir dann so nur so flüchtig kenne, dann könnte ich mir an das glauben, weil das ist doch glaubwürdig und sagt mir doch die Wahrheit. Aber ich muss es überprüfen. Und ich kann es nicht, aber ich kenne ihn. Also Francesca, du bist Prinzessin. Wusstest du bloß noch nicht. Wenn der Adnan dir sagt, ich bin ein Elefant, dann sagst du, hier, du, das ist offensichtlich, aber Prinz von Hannover können wir nicht beweisen. Wir wissen es, dass es nicht ist, aber wenn jetzt jemand reinkommt, der weiß es nicht. Überprüfe ich. Wichtig ist ja, es klingt gut. Oftmals muss es gut klingen. Warum? Weil es kitzelt in die Ohren, man muss sich nicht drüber nachdenken. Es ist einfach, ja, ich krieg's präsentiert. Aber 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 4 sagt, verkünde den Menschen die Botschaft Gottes gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie. Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die sagen, was ihnen in den Ohren kitzelt. Also einfach hier ein bisschen was rausgenommen. Ja, Bibel brauche ich nicht. Sie werden nicht mehr auf die Wahrheit hören, sondern sich fruchtlosen Spekulationen zuwenden. Oder andere Religionen sagen, dein Karma hat das gemacht, hat dich zu diesem Erfolg oder Niederlage gebracht. Karma, vergiss es. Negative Einflüsse, Schwingungen beeinflussen dich. Schmeiß es hinter dich. Aber was bedeutet Wahrheit aus Gottes Sicht? Die Wahrheit ist sein Wort. Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, spricht von Anfang bis Ende. Und im Vers 17 sagt er, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Also, sind wir wieder bei Nikodemus. Wer aber, Johannes 3, 21, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Sind wir wieder da? Ich muss Gott annehmen, muss mein Leben Jesus wirklich, ich muss im Geist und im Wort drinstehen, um das zu verstehen, was Gott will, was die Wahrheit wirklich ist. Und ich darf es nicht aus dem Zusammenhang reißen, wie so oft. Genau auf dem sagen, grundsätzliche Willen Gottes, prüfe es nach. Ich kann jetzt hier zwei glänzende Stück Metall haben. Beides ist goldfarben. Das eine ist angesprüht und das andere ist echter Goldbarren. Aber äußerlich sehe ich es nicht. Ich muss es überprüfen, welches der Goldbarren ist und welches das Eisen ist. Einfach, was, wo ich betrogen werde. Aber ich möchte ja den Goldbarren haben, also muss ich es abchecken lassen. Psalm 119, Vers 160. Dein Wort ist nichts als Wahrheit, alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Eine andere Übersetzung, die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Die Summe heißt, ich brauche nicht nur eins, ich brauche mindestens zwei, am besten sind drei. Um einfach zu belegen, spricht er die Wahrheit oder stimmt das nicht mit dem Wort Gottes ein? Und das ist das, wo wir einfach immer nachgucken sollen, was sagen die? Ja, das klingt gut oder der hat doch, der, hast du das gehört, hast du das Buch gelesen? Ja, das klingt ja gut. Ja, stimmt es mit dem Wort Gottes überein, dann kann ich es glauben, dann kann ich es hernehmen. Ansonsten schmeiß es weg, verbrenn es, schmeiß es weg, mach dir einen schönen Abend damit, dass das an, dass dein Ofen anheizt.
Genau. So, jetzt geht's. Einfach einschalten, kaum machen wir es richtig, schon geht's. Wie immer im Leben. Heute früh um 1.29 Uhr habe ich der Susanne Botschaft empfangen per E-Mail. Also, das ist ein extra Applaus. Es ist eine Steilvorlage, Susanne, und ich darf da gleich drauf aufsetzen. Wir wollen über das wahre Evangelium reden. Die Susanne hat uns ja sensibilisiert bezüglich Wahrheit und dass wir hier aufmerksam sein sollen. Und darauf möchte ich jetzt gleich einmal aufbauen. In drei Punkten, Polarisierung und Verwirrung. Die halbe Wahrheit und das Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus. Ich gehe jetzt über die Einleitung schnell drüber. Polarisierung und Verwirrung. Grundsätzlich gibt es folgende Gruppeneinteilungen für die Christen, wenn wir mal die wichtigsten herausnehmen. Abhängig von der Geburt, zum Beispiel römisch-katholische Christen oder Protestanten. Abhängig vom Kirchenmodell, zum Beispiel eingebunden in eine Denomination, also eine Organisation, oder freikirchlich. Abhängig vom Glauben, wiedergeborene Christen und Namenschristen. Die Susanne hat hier gerade das nächtliche Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus angesprochen. Und Jesus sagt, Nikodemus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen neu geboren werden, neu geschaffen werden. Und da gibt es andererseits wieder Namenschristen zu den neugeborenen Menschen, die Gottes Geist wieder haben. Abhängig von der Lehre, zum Beispiel Evangelikale oder Liberale, abhängig vom Verständnis, zum Beispiel Charismatiker und Nicht-Charismatiker, abhängig vom Beruf, und das ist besonders übel, vollzeitlicher Dienst, Priesterkaste, bezahlte Leviten, so wie im Judentum, Alter Bund, und der Ignoranz der Tatsache, dass im Neuen Bund jeder den Heiligen Geist hat und jeder ein Priester Gottes und ein König Gottes ist. Vollzeitlicher Dienst, die Priesterkaste und die entmündigten Laien, die bitte schön in die Arbeit gehen sollen und dann am Sonntag das Geld in den Klingelbeutel legen sollen oder wie auch immer. Also das alles müssen wir berücksichtigen, wenn wir uns jetzt mit der Wahrheit beschäftigen. Jetzt kommt die halbe Wahrheit. Die Susanne hat es auch ebenfalls gerade angesprochen. Man könnte noch weitere Einteilungen dieser Art vornehmen. Aber keine dieser Einteilungen, die für uns so wichtig sind in unserer Welt, in unserem Verständnis, keine dieser Einteilungen befasst sich mit der Wurzel des Problems. Was ist die Wurzel des Problems? Wo liegt die Wurzel unseres Problems? Viele wissen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Wir erwähnen immer die eine Seite des Kreuzes, die Jesus Christus sein Leben gekostet hat. Und darauf bauen wir unsere ganze Theologie. Jesus ist für dich gestorben. Wenn du das glaubst, bist du auf ewig gerettet. Kostet dich doch nichts. Das ist die halbe Wahrheit. Weil es gibt die andere Seite des Kreuzes. Jesus fordert, wenn wir die Wahrheit lesen in der Schrift, alles. Er fordert dein und mein Leben. Alles. Es kostet dich alles. Es kostet dich dein altes, elendes Leben und Gott möchte dir ein neues Leben geben. Und er möchte, dass du jetzt für Gott lebst, aus seiner Kraft. Weil sein Wesen in dir ist, sein Geist in dir ist. Wenn du den Heiligen Geist hast, bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sieh, es ist alles neu geworden. Dein Geist ist neu geschaffen. 1. Korinther 15, 3, diese Stelle kennt jeder. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was auch ich empfangen habe, sagt der Apostel Paulus, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Wir lesen das ja schon in Jesaja, die Prophetie. Jesaja hat es ja minutiös vorausgesehen, die Zeit am Kreuz, wo Jesus Christus für die Sünden dieser Welt stirbt. Aber viele wissen nicht, dass die Bibel lehrt, dass Christus auch gestorben ist, damit wir nicht länger für uns selbst leben, sondern für ihn. Ich glaube persönlich, Geschwister, die größte aller Sünden ist, wenn Christus für uns gestorben ist und wir das glauben und das annehmen, dass wir dann noch für uns selbst leben. Das ist das größte Übel, was es gibt, für uns selbst zu leben. Ich bin der Herr in meinem Leben, nicht du. Du darfst Heiland sein, du darfst Erretter sein, aber nicht Herr. Herr bin ich selber. Ich sage, wo es lang geht. 2. Korinther 5, 15. Und diese Stelle wird ausgeblendet bei der halben Wahrheit. Aber es ist die ganze Wahrheit. Es ist im zweiten Verse, kitzelt in den Ohren. Christus ist für dich gestorben. Du bist erlöst. Du bist frei von Sünde. Dir ist vergeben. Jetzt kommst du in den Himmel. Das ist das, was in den Ohren kitzelt. Das zweite, das hören wir nicht. Und wenn es wirklich einmal gepredigt wird, dann wollen wir es nicht akzeptieren. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wir verstehen nicht, dass uns diese Welt betrügt. Das, was diese Welt zu bieten hat, ist Menschen. Wenn es wirklich stimmen sollte mit deinem Gott und dem Himmel, da bin ich dabei. Aber ich halte fest an dieser Welt. Es ist doch, kann doch nicht falsch sein, was alle machen. Jetzt kommen wir zum Evangelium Gottes von seinem Sohn Jesus Christus, der dritte und letzte Teil. Deshalb wäre die richtige Polarisierung diejenige, die uns die Heilige Schrift anbietet. Was sagt das Wort Gottes? Und die Susanne hat richtigerweise das festgemacht. Es gibt nur eine gültige Wahrheit in diesem Universum. Und das ist das Wort Gottes. Jesus sagt, der in diesem Universum das gewagt hat, das zu sagen. Richtige Polarisierung, wenn wir die Heilige Schrift fragen und sagen, wie polarisiert denn die Schrift? Gott die unterschiedlichen Gruppen der Gläubigen. Gruppe 1, diejenigen, die für sie, die ihre. Ja, ihr kennt alle diese Phrase, lieber Gott, ich heiße Brigitte, ich hätte gern. Und der Heilige Geist ist der Flaschengeist, die Genie, der tun muss, was ich sage, ich muss nur glauben. Schön. Diejenigen, die sich um die Sache Christi bemühen. Gruppe 3, diejenigen, die zuerst nach irdischen Dingen, sogenannten irdischen Segen trachten. Und diejenigen, die zuerst nach dem Reich Gottes trachten. So polarisiert die Schrift. Nicht nach katholisch oder evangelisch, nach Freikirche oder Kirche. Ammon lieben und diejenigen, die Gott lieben. Mammon, unser Leben beanspruchen. Wir haben für alles Zeit, nur für jeden. Ja, wenn es unter der Regierung des Teufels ist, dass Gott diese Welt verflucht hat und dass diese Welt dem geht, weißt du denn das nicht? Wie kannst du fragen, wie kann Gott das zulassen? Ja, weil die Gott dieser Welt ist Satan. Hier geht es um die innere Lebenseinstellung. Schaut auf uns katholisch-evangelisch. Doch es ist genau diese Art, in der der Himmel Christen einteilt. Genau diese Art, so teilt der Himmel Christen ein. Wenn das der Fall ist, dann ist das die einzige Einteilung, die für uns von Bedeutung ist, die für uns relevant ist. Die einzige. Dieser mit nicht. Man kann aufgrund der Früchte der Werke deines Lebens vermuten, aber nicht wirklich wissen. Denn niemand außer wir selbst kennen Tiefe und Wünsche. Unser Herr kam nicht hauptsächlich deswegen, eine Doktorerfahrung zu ermöglichen. Ja, da gibt es Gemeinden, die haben dann Grundsonntag. Aber wenn wir schreiben, hey, Buße, du elender Sünder, du wirst in der Hölle schmoren, dann ist keiner da. Er kam, um uns für seinen Vater zu erkaufen, um mit ihm zu versöhnen. Die Schrift sagt, wir sind für Gott erkauft. Und wer hat das gelesen? Dann hast, oder wenn du nicht im Verteiler bist, mir kurz Bescheid geben, nachher, dann nehme ich dich auf und dann lies es. Zu erkaufen, um mit ihm zu versöhnen. Verstehen wir, warum Gott überhaupt uns Universum? Wir sind wirklich elende Wesen geworden. Aber eigentlich sind wir zum Ebenbild. Und jetzt, nachdem Christus für unsere Sünden stellvertretend gestorben ist und auferstanden ist, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und er nennt sie Brüder. Jesus Christus ist uns nie mehr der gleiche im Himmel wie vorher. Er ist als Mensch in den Himmel gegangen. Und du wirst ihm gleich sein, wenn er dich zu sich holt. Als Mensch mit einem neuen Geist, mit dem Geist Gottes in dir drin, den du heute schon hast, als Anzahlung auf diese herrliche Verheißung. Der Heilige Geist ist unsere Anzahlung dafür, dass wir wissen können, alles, was uns Gott in der Schrift verheißt, stimmt wirklich. Nicht verstanden ist. Wir werden von unserer sündigen Natur erlöst. Wir müssen, ist der Wisse sündig, ich habe es wieder nicht gepackt. Aber davon erlöst uns Christus, wenn wir wirklich verkauft. Paulus sagt uns die Wahrheit, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich lebe im Fleisch. Und so sind wir mit Christus am Kreuz, unser altes, elendes, kaputtes, verdorbenes Leben, um ihr Leben zu führen. Und Gott ist nicht so sehr interessiert an unseren Werken, an Evangelisation, am Zehnten und was weiß ich, an Almosen und was als Gutmensch. Daran ist Gott erst in zweiter Linie interessiert. Weißt du, was für Gott das Allerwichtigste ist? Dass wir seinem Sohn immer ähnlicher werden. Dass das, was Gott am Anfang gewollt hat, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, dass es Realität wird, uns mit dir und mir Gemeinschaft. Verstehen wir, was passiert, Geschwister? Er wird auf ewig mit mir zu leben. Und nicht, dass er sagt, du, geh mal bloß du aus dem Weg die nächsten 3 Millionen Jahre. Selbstbeherrschung, Charakter, Charakterschule, das ist die wichtigste Frucht, die Frucht des Geistes in uns. Wer an Evangelisation mehr Interesse hat, als persönliche Heiligung, ist religiös verstanden, um was er wickeln lässt durch seinen Geist. Darum geht es Gott. Darum geht es Gott. Als für dich und mich gestorben ist, geschehen 2 Dinge. Deine Sünden sind vergeben, weil Gott alle Sünde auf ihn gelegt hat. Der Schuldschein ist getilgt, er ist ans Kreuz geheftet. Und du musst nicht mehr sündigen. Du bist erlöst von Schuld und Sünde. Deine alte Natur ist mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben. Und auferstanden ist ein neues göttliches Wesen in dir. Er kam, um die Axt an die Wurzel des Baumes zu legen. Und die Wurzel des Baumes ist, auf uns selbst zentriert zu werden, zu sein. Unsere eigenen Interessen zu suchen, unseren eigenen Willen zu tun. Und Gott, bitteschön, segne das alles. Ich wünsche dir Gottes fetten Segen. Ja, wo steht es in der Schrift? Ihr seid gesegnet mit allem geistlichen Segen. Ihr seid gesegnet. Was wünschen wir uns ständig, den Segen? Wir sind schon gesegnet, seinen Willen zu tun. Wenn wir dem Herrn nicht erlauben, diese Wurzel mit der Axt zu entfernen und auszureißen, werden wir nur oberflächliche Christen sein. Und der Teufel hat ein offenes Feld, hat eine offene Tür, dass er uns verführen und glauben machen kann, dass wir aufgrund unserer Lehre oder unserer Erfahrung oder unserem Kirchenmodell zu einer höheren Klasse als andere Christen gehören. Es gibt nur einen Leib Christi. Jesus hat keine Theologie in diese Welt gebracht. Er hat kein Kirchenmodell uns vorgestellt. Er sagt, wir sind Brüder. Und ihr Schwestern seid auch Brüder. Warum? Weil der Bruder aller Brüder in dir lebt. Weil nicht mehr du lebst, liebe Schwester. Du bist auch ein Bruder. Weil der Christus in dir, du lebst ja nicht mehr. Christus lebt in dir. Also, liebe Schwestern, ihr seid auch angesprochen mit lieber Bruder. Hier ist weder Mann noch Frau. Vor Gott gibt es keinen Unterschied zwischen Frau und Mann. Es macht Satan nichts, überhaupt nichts aus, wenn du sogar die richtige Lehre hörst. Wenn du sogar nach Grafing Marktplatz 4 kommst, macht ihm auch nichts aus. Würde zwar gern verhindern, weil hier immer die Wahrheit geredet wird, aber wenn du sogar die richtige Lehre hörst, die richtige Erfahrung oder das richtige Kirchenmodell hättest, solange du weiterhin für dich selbst lebst, was nichts anderes bedeutet, als in Sünde zu leben, in Rebellion, in Selbstsucht. Und das ist die Ursünde. Ich bin Gott. Ich bestimme selber. Über mir erlaube ich keine letzte Instanz. Wo kommen wir denn dahin? Die heutige Christenheit ist voll von Christen, die ihren eigenen Vorteil suchen und für sich selbst leben, die aber dennoch überzeugt sind, dass sie errettet sind. Welches gigantisches Werk konnte der Teufel im Leib Christi erreichen? Man kann immer nur staunen. Es gibt die Barbaren, die Unerlösten, die humanistisch, hinduistisch, buddhistisch oder kommunistisch oder was auch ich sind. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir sind errettet, wir sind Christen. Und sind überzeugt, dass sie errettet sind. Das zeigt, welch großes Werk Satan in der Christenheit gelungen ist. Jesus sagt ja zu Nikodemus, nicht zu sein. Oder hast du das nicht vorgelesen? Es sei denn, dass jemand katholisch geboren wird, dann wird das Reich Gottes nicht sehen. Das sagt er ja nicht. Sondern er sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Oder evangelisch. Oder charismatisch. Das sagt er alles nicht. Das haben alles wir erfunden. Hat alles der Teufel uns vorgestellt. Und wir haben es geschluckt, diesen Köder. Aber das ist alles nicht das Werk Gottes. Das ist alles das Werk der Menschen. In Johannes 6,38 sagt unser Herr, dass er vom Himmel auf die Erde kam, um seinen menschlichen Willen zu verleugnen. Nicht mein Wille geschehe, Vater, sondern dein Wille. Und Jesus Christus war ja das Wort, liest das Wort der Woche. Er war das Wort, am allem Anfang war Jesus Christus das Wort und das Wort wurde Fleisch. Und jetzt sagt der Vater, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, lesen wir in den Psalmen. Wann? Wo der Heilige Geist über die Jungfrau Maria kam und das Heilige, das geboren wurde, jetzt unter uns lebte. Aber er hat sich seiner göttlichen Privilegien entäußert und hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Er hat sich vollkommen vom Vater im Himmel abhängig gemacht. Aber wir nicht. Wir brauchen das nicht. Wir haben die Genie, den Flaschengeist und wir haben unseren Glauben. Der Vater, der ist im Himmel. Jesus ist im Himmel. Wir haben den Heiligen Geist. Wir müssen nur sagen, die einzige Basis, dass der aus der Flasche rauskommt, ist der Glaube. Um als Mensch den Willen seines Vaters zu tun. Jesus sagt immer wieder, ich sage nichts von mir aus, nur was ich den Vater im Himmel reden höre, sagt gleichermaßen der Sohn. Ich tue nichts von mir aus, nur was ich den Vater im Himmel tun sehe, tue ich. Aber nein, wir haben das nicht nötig. Wir tun, was wir möchten. Dadurch wurde er zu unserem Vorbild. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich und verleugne sich selbst. Das heißt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Weil sein Wille für unser Leben viel besser ist als unser eigener. Während Jesu irdischem Leben, während all seiner 33,5 Jahre, verleugnete er seinen eigenen Willen und tat den Willen seines Vaters. Ja, wir möchten gern die Herrlichkeit Jesu Christi haben, aber unseren Willen verleugnen. Dass er jetzt plötzlich Chef ist in unserem, ach, bitteschön, das habe ich jetzt aber so nicht gemeint. Aber das ist der Vertrag. Ja? Wenn du sagst, ja, mir gehört jetzt eine Wohnung hier und der Makler hat versprochen, das kostet nichts, dann wird dir der Eigentümer sagen, mein Freund, du bist betrogen worden. Du bist betrogen worden. Der Kaufpreis ist noch offen, du hast nicht bezahlt. Ja, aber der Makler hat gesagt, das kostet dich doch nichts, musst nur hier unterschreiben. Er sagte seinen Jüngern deutlich, dass diejenigen, die seine Jünger sein wollten, denselben Weg gehen müssten. Geschwister, wenn wir das nicht akzeptieren, dann ist unser Egoismus noch nicht entthront. Dann sitzt unser Ich noch auf dem Thron des Lebens und nicht Jesus. Er kam, um die Wurzel der Sünde in unserem Leben zu treffen. Was ist die Wurzel der Sünde? Den eigenen Willen zu tun und uns davon zu erretten. Der Mensch wurde geschaffen, um auf Gott und nicht auf sich selbst ausgerichtet zu sein. Im Grunde gibt es nur zwei Evangelien, die heute gepredigt werden. Eines, das den Menschen im Zentrum hat, und eines, das Gott im Zentrum hat. Das menschenzentrierte Evangelium verheißt dem Menschen, dass Gott ihm alles geben wird, was er will, um sein Leben auf Erden bequem zu machen und ihm am Ende des Lebens auch einen Platz im Himmel geben wird. Du wirst das größere Auto fahren, den besseren Job haben, das höhere Einkommen, die schönere Frau, die gescheiteren Kinder. Das alles schenkt dir Gott. Dem Menschen wird gesagt, dass Jesus all seine Sünden vergeben, all seine Krankheiten heilen, ihn segnen, materielles Gedeihen geben, all seine irdischen Probleme lösen wird und so weiter. Ja, aber hast du mal das neue Evangelium gelesen, das neue Testament gelesen? Hast du mal gelesen, wie Jesus gelebt hat, wie Paulus, Petrus, Johannes gelebt? Woher haben wir denn das? Vom Engel des Lichtes, vom Satan, vom Lügner, dem Vater der Lüge, der alles verdreht und uns möglichst in der Komfortzone halten möchte, ja nicht das alte Leben ans Kreuz bringen, weil dann wird der Kerl wirklich errettet. Das eigene Ich bleibt der Mittelpunkt und Gott dreht sich um ihn als seinem Diener. Verstehen wir, das ist ja noch nicht so lange her, wie lang, 500 Jahre, dass wir gedacht haben, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums und die Sonne dreht sich um die Erde. Da war das ganze Verständnis darauf ausgerichtet. Lauter Irre. Aber sie haben es geglaubt. Die Erde ist der Mittelpunkt, die Sonne dreht sich um die Erde. Und bis Kopernikus kam und das aufgeklärt hat, jetzt plötzlich haben wir eine andere Dimension. Und das ist es, dass der Heilige Geist uns die Dimension aufschließt, was der Plan Gottes wirklich ist und was eine Lüge des Teufels ist, die uns verwirrt. Alles, was er tun muss, ist zu glauben und jeden materiellen Segen im Namen Jesu in Anspruch zu nehmen. Das ist, was in den Ohren kitzelt zu sein. Das ist es, was nicht die Wahrheit ist, aber was natürlich in unserem Fleisch schmeckt. Das ist ein falsches Evangelium, weil von Buße keine Rede ist. Buße ist das, was Johannes der Täufer, Jesus, Paulus und alle anderen Apostel zuallererst gepredigt haben. Buße, Umkehr, geh nicht in der Richtung weiter, du bist in Richtung Verdammnis unterwegs, kehr um. Auf der anderen Seite ruft das gottzentrierte Evangelium die Menschen auf, Buße zu tun. Es erklärt, dass Buße bedeutet, sich vom Ich als dem Zentrum des eigenen Lebens, vom Tun des eigenen Willens, vom Wandel nach dem selbsterwählten Weg, von der Liebe zum Geld, von der Liebe zur Welt und den Dingen dieser Welt, des Fleischeslust, der Augenlust, dem hochwertigen Leben und so weiter, abzuwenden und sich Gott zuzuwenden, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Wenn du sagst, Gott, ich liebe dich, was bedeutet das? Wenn du deiner Freundin oder deinem Freund sagst, ich liebe dich, was bedeutet das? Die Schrift sagt, liebe nicht mit Worten, sondern mit deinen Taten. Wenn du die Liebe durch deine Taten, durch dein Verhalten nicht beweist, dann halt den Mund. Erzähl doch keine Phrasen. Und wenn du sagst, du liebst Gott, aber du hast keine Zeit für ihn. Was bedeutet dann, dass du Gott liebst? Der Glaube an Christi Tod am Kreuz kann einem Menschen seine Sünde nur vergeben, wenn er Buße getan hat. Und er sagt, ja, ich bin ein Sünder und ich nehme das im Glauben an, dass Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dann kann er die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um ihn zu befähigen, sich selbst täglich zu verleugnen, damit er ein gottzentriertes Leben führen kann. Das ist das Evangelium, das Jesus und die Apostel predigten. Und ich kann jetzt zurückschauen auf 30 Jahre Christsein. Ich möchte mein altes Leben nicht mehr haben. Und ich habe vieles erleben dürfen, was diese Welt zu bieten hat. Aber es war ein Loch in mir drin. Und bestimmt kennst du die Situation auch, dass dies erreicht, jenes erreicht. Und irgendwie diese Sehnsucht, die unerfüllt ist, die kann nur Gott füllen. Die kann nur Gott füllen. Du führst ein unglückliches Leben. Du streckst dich aus nach dem, nach dem, nach dem. Wenn du das erreicht hast, okay, ist zum Alltag geworden. Dann das, wenn du das auch wieder. Und du rennst diesen Dingen nach und versäumst das wahre Leben, das Leben aus Gott, wo Gott dich erfüllt, vollkommen sättigt, dir Frieden gibt. Weißt du, was das Wichtigste ist in dieser Welt? Friede, Friede. Nicht gebe ich, wie die Welt gibt, sagt Jesus. Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Das ist das höchste Gut. Friede, 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 Friede. Das höchste Gut. Das falsche Evangelium macht die Pforte weit und den Weg breit. Ist leicht zu folgen, weil man das eigene Ich nicht verleugnen oder aufhören muss, für die eigenen Interessen, für den eigenen Vorteil zu leben. Ja, wenn ich sage, komm, am Sonntag heilt Gott und es kostet dich nichts, heb deine Hand und sag, ja, Jesus, komm in mein Herz, sei du der Herr. Millionen nehmen an Versammlungen teil, wo ein solches falsches Evangelium gepredigt wird. Viele gehen durch diese Pforte ein und wandeln auf dem Weg im Glauben, dass er zum Leben führt. Welcher gigantischer, universeller Betrug des Teufels. In Wirklichkeit führt er zum Untergang. Die Verkünder dieses Evangeliums brüsten sich damit und berichten von der großen Zahl von Leuten, die in ihren Versammlungen ihre Hände hoben und eine Entscheidung für Christus trafen. Aber es ist alles eine Täuschung. Obwohl einige Menschen aufgrund ihrer Aufrichtigkeit tatsächlich bei solchen Versammlungen bekehrt werden, preis dem Herrn, enden viele Bekehrte darin, dass sie doppelte Kinder der Hölle werden, egoistisch auf sich selbst bezogen und Gott ist ihr Diener geworden, die in Bezug auf ihren wahren Zustand verführt sind. Der Weg und die Pforte des wahren Evangeliums sind schmal und eng. Das sagt Jesus selber, das sagt nicht ich. Er sagt es. Es sind nur wenige. Schau mal her, es sind nur wenige. Grafing hat 11.000 Einwohner, 13.000 und 20 sind da. Und die sind die meisten nicht aus Grafing. Es sind nur wenige, die diesen Weg zum Leben finden. Es gibt für Verkünder dieses Evangeliums nicht viel zu berichten und deren Statistiken sind für die Welt nicht beeindruckend. Aber dieses Evangelium führt Menschen in die Wahrheit und damit zum Herrn Jesus und zum Himmel. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.